Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Um Unterschiede geht's heute bei uns. Einmal um die zwischen den Geschlechtern, also mit Blick darauf, ob Autorinnen und Autoren im Literaturbetrieb wirklich und in Zahlen messbar anders behandelt werden. Aber es geht uns auch um Klassenunterschiede und darum, wie es einen fürs Leben prägt, wenn man in Armut aufwächst. Davon erzählt die Journalistin und Podcasterin Miriam Davutwandi in ihrem Buch »Das können wir uns nicht leisten« und damit ist sie heute auch bei uns zu Gast. Ob Bücher von Frauen anders behandelt werden als Bücher von Männern oder ob es echte Gleichberechtigung im Literaturbetrieb gibt, darüber wird immer wieder diskutiert. Oft geht es dabei dann um Einzelfälle, wie ja in den vergangenen zwei Wochen, als sich die Bestseller-Autorinnen Sophie Passmann und Ildikó von Kürti über die Verrisse von Literaturkritiker Dennis Scheck beschwerten. Hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, da haben wir eine Kulturrecherche angestellt über den Umgang mit Charlotte Gneuss Debütroman Gittersee und der Kritik von Schriftstellerkollegen an ihrem Buch. Es gab aber auch schon mal eine Studie, die uns wirklich handfeste Zahlen dazu geliefert hat, ob nun der Literaturbetrieb sexistisch ist. Das war Frauenzählen, eine groß angelegte Pilotstudie zur Sichtbarkeit von Frauen in Medien und im Literaturbetrieb. Initiiert hatte sie die Schriftstellerin Nina George. Sie ist heute Ehrenpräsidentin des European Writers Council, dem Dachverband von insgesamt 52 Autorenverbänden aus 34 Ländern und sie ist dessen Beauftragte für politische Angelegenheiten. Hallo, herzlich willkommen, Nina George.
Guten Morgen, Frau Gerg.
Sie hatten ja dabei dieser Studie 2018, ist die erschienen, nachgewiesen, dass Autoren und Kritiker den Rezensionsbetrieb zum Beispiel dominieren. Also 2/3 aller Besprechungen gingen um die Werke von Autoren. Männer schrieben überwiegend über Männer und so weiter. Wie sieht es heute eigentlich aus? Gibt es da aktuelle Zahlen, wie Männer dominiert die Literaturberichterstattung 2026 ist?
Wir haben bisher diese quantitative Studie nicht wiederholt, sollten wir unbedingt machen, da wir Ehrenamtlerinnen waren und ungefähr 18 Frauen und ein Mann dazu haben bewegen können, mit der Universität Rostock zusammen Medien auszuwerten, also auch Radio. Der Deutschlandfunk wurde untersucht, keine Frage. Und wir müssten das wiederholen. Gleichzeitig haben wir uns auch zusammengetan mit Autorinnen und Autorenverbänden anderer Länder, um zu schauen, ist das jetzt so deutschlandspezifisch, dass die quantitative Rezeption von Frauen wirklich immer noch absolut unterirdisch ist? Ist es in anderen Ländern ähnlich? Und so, das wäre die gute Nachricht, ja.
Und wenn Sie jetzt nochmal so eine Studie machen würden über die Sichtbarkeit von Frauen im Literaturbetrieb, würden Sie da was anders machen?
Wir würden sehr wahrscheinlich noch postsektorale Zahlen heranziehen, wenn wir quantitativ untersuchen würden. Wir würden sagen, wie viele Frauen veröffentlichen im Taschenbuch, denn Taschenbuch ist etwas, was zum Beispiel nicht ganz so häufig rezensiert wird. Und da hatten wir damals schon gesehen bei Veröffentlichungszahlen, die wir uns geholt haben, Verzeichnis lieferbarer Bücher, dass Frauen sehr oft, ich sag mal, in der kleineren Kategorie des Taschenbuches, der durch Regionalliteratur veröffentlicht wurden. Das heißt, auch das hängt damit zusammen. Die Rezeption von Frauen ist quantitativ geringer, weil sie teilweise in weniger rezensionsfähigen Formaten veröffentlichen. Mhm. Aber wir würden auch dahin gehen, um gut, jetzt mal ernsthaft, lasst uns mal einfach in die Bücherkanons der Schulen schauen, Grundschule, Gymnasium und auch Universität. Weil wie jemand sozialisiert ist, wie ernst nimmt er die Sicht von Männern oder halt die Sicht von Frauen, das wären dann so auch quantitativ und qualitative Auswirkungen, die wir wahnsinnig gerne untersuchen würden.
Mm. Nina George, Sie leben ja in Frankreich. Man hört es auch ein bisschen an der Leitung. Die knistert so ein bisschen. Aber da stelle ich mir vor, dass Sie trotzdem natürlich verfolgen, wie es in Deutschland zugeht im Literaturbetrieb, aber aus einer entspannten Position heraus. Wie ist das? Was ist so Ihr Eindruck? Hat sich denn was verändert seit 2018 in puncto Geschlechtergerechtigkeit im Literaturbetrieb?
Die drinstecken, haben eine größere Sensibilität, was aber über das Thema Frauen hinaus. Was beobachtet wurde, ist, dass es generell eine hohe Veröffentlichungsrate und Rezeptionsrate und auch eine Preisauszeichnungsrate gab für Sichtweisen, die weiß, männlich, mitteleuropäisch, heterosexuell und sehr, mit universellen Themen sich beschäftigen darstellte. Und wenn wir heute sagen, wir möchten aber gern Diversität, Vielfalt ist gut für die Demokratie, dann müssen wir auch dahin kommen, nicht nur zu sagen Frauen, sondern auch Menschen unterschiedlichen Alters, Menschen unterschiedlicher Herkünfte, Lebensweisen, Sozialisation. Es kann nun mal nicht alles irgendwie der mittelalte Peter Handke sein. Das ist jetzt ein Prototyp, der hochgejazzt wird. Und wir brauchen mehr Olga Tokarczuks.
Sie diskutieren das ja auch eben regelmäßig auf europäischer Ebene, auf EU-Ebene. Wie ist da, Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, da sieht es auch nicht viel besser aus, aber was beschäftigen Sie da für Fragen, wenn Sie das ein bisschen ausweiten, also über den deutschen Tellerrand rausgucken?
Sogar über den Tellerrand der Literatur gleich in die Kultur- und Kreativwirtschaft. Das Thema Ungleichbehandlung von Frauen ist ein politisches Thema in Brüssel. Es ist auf den Arbeitszetteln der derzeitigen EU-Kommissare, wie zum Beispiel Herrn Mikalev aus Malta, der mit dem Kulturkompass oder einer Studie zur Sichtbarkeit von Literaturwerken und Musikwerken im Online-Betrieb, also was Online-Portale, Amazon, Spotify und Ähnliches angeht, das untersucht hat, um Erkenntnisse zu erwirken, die uns verraten, bestimmte Themen, bestimmte Sexualitäten, bestimmte Menschen werden unsichtbar gemacht. Sie werden schlechter bezahlt, sie werden seltener ausgezeichnet, sie werden seltener gefördert. Was können wir tun? Und ein großer Teil betrifft natürlich die Ungleichbehandlung von Frauen insgesamt im kultur- und kreativwirtschaftlichen Betrieb.
Und wenn Ihnen jetzt die gute Fee den einen legendären Wunsch geben würde, was Sie sofort konkret verbessern könnten, was wäre denn das?
Alles, was öffentliche Gelder angeht, sollte eigentlich nach dem Grundgesetz verteilt werden, nämlich paritätisch. Und das heißt, überall dort, wo mit öffentlichen Geldern hantiert wird, seien es Preise, Stipendien, Residenzen, durchaus auch, Verzeihung, Programme, ja, Programme von öffentlichen, rechtlichen, die auch mit öffentlichen Geldern gefördert werden, dass man zu einer paritätischen Art und Weise kommt, Menschen ins Licht zu stellen. Unabhängig, egal welches Geschlecht, welches Alter, welche Klasse, welche Herkunft, welche Sozialisation. Das wäre so eine Maßnahme.
Nina George, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach Frankreich.
Ja.
Machen Sie es gut. Und mehr zum Thema Geschlechtergerechtigkeit und Ungerechtigkeit im Literaturbetrieb finden Sie auch auf unserer Literaturrecherche, die ich schon erwähnt habe. Da gibt es eine eigene Seite auf unserer Homepage und wir setzen das Thema auch in verschiedenen Sendungen hier im Programm um.
Straßenkritik.
Mein Name ist Alwin Braun. Ich wohne hier in Berlin-Kreuzberg, bin 36 Jahre alt, arbeite im Einzelhandel. Also das Buch ist von Verena König und heißt Trauma und Beziehungen. Die Autorin ist eine praktizierende Psychotherapeutin und Psychiaterin. Da geht es im Grunde darum, wie beeinflusst die Eltern-Kind-Beziehung unser Beziehungsverhalten bis ins Erwachsenenalter. Habe ich gerade gelesen, bis zu 40% der Menschen neigen dazu, leider sich auch in toxische Beziehungen zu begeben. Ich lese es jetzt auch aus aktuellem Anlass. Ich habe gerade eine Trennung hinter mir, wo ich tatsächlich mein eigenes Zutun und die, sage ich mal, die Disposition von ihr und meine Disposition sozusagen so ein bisschen beleuchten möchte, um das einfach besser verstehen zu können, was uns da passiert ist. Also es liest sich auch super gut weg. Also ich kann das Buch auf jeden Fall weiterempfehlen.
Alwin Braun liest in Berlin Trauma und Beziehungen von Verena König. Erschienen ist das Buch im Arcana Verlag. Es hat 272 Seiten und kostet 20 Euro. Jedes siebte Kind in Deutschland gilt als armutsgefährdet, wobei dieser Begriff kein bisschen vermittelt, was das konkret heißt, zum Beispiel in abgelegten Kleidern von anderen Kindern groß zu werden oder keine Freunde nach Hause einzuladen, weil einem das zu schäbig vorkommt. Die Journalistin und Podcasterin Miriam Davutwani erzählt genau davon in ihrem gerade erschienenen Buch Das können wir uns nicht leisten. Und jetzt ist sie hier bei mir und ich freue mich. Hallo Miriam Davutwani, schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Sie fangen Ihr Buch mit so kurzen Erinnerungsbildern an. Das erste, da sind Sie 4 und spüren zum ersten Mal, dass Sie arm sind wegen Ihrer Kleidung, die anders ist. Und dann im zweiten Bild mit 7, da verstehen Sie es auch wegen Ihrer Schultüte. Was war denn da anders an der Schultüte?
Ja, die war nicht so schön, würde ich mal sagen. Da war ein ganz seltsames Nilpferd drauf. Ich verstehe bis heute die Bedeutung davon nicht. Und meine Eltern wussten vorher gar nicht, dass sowas überhaupt gängig ist. Und Schule ist ja so der Ort des Vergleichs, des Verglichenwerdens und da ist halt dieser volle Vergleich auf mich eingetroffen. Also erstmal diese Schultüte, dann natürlich die Klamotten, der Inhalt der Schultüte, wie sprechen die anderen, wie sind die anderen zur Schule gekommen? Und dieser Vergleich, der war so doll, da habe ich wirklich verstanden, wir sind anders und der hat sich natürlich durch die ganze Schulzeit gezogen und hat natürlich dann auch die Leistung beeinflusst.
Und was macht denn das mit einem Kind, wenn es das Gefühl hat, es ist anders? Es ist ja für Kinder total wichtig, dass sie sich quasi gleich fühlen wie die anderen und will ja immer unbedingt dazugehören.
Mhm. Total, total. Also es macht, wie bei mir, Minderwertigkeitsgefühle auf jeden Fall. Es macht was mit dem Selbstwert. Man fragt sich auch immer, ob man hier richtig ist, sei es eben in der Schule, aber auch beispielsweise, wenn man Freunde und Freundinnen zu Hause besucht, bin ich hier in diesen Räumlichkeiten, in diesen Häusern, die ganz, ganz anders aussehen als unsere kleine Sozialwohnung, bin ich überhaupt richtig? Und das ist so ein Gefühl, das zieht sich dann auch wieder durchs Leben. Also ich habe mich heute Morgen auch gefragt, bin ich richtig heute beim Deutschlandfunk?
Ja, ja, Sie sind hier ganz richtig.
Mittlerweile denke ich so, ja, den Platz sollte ich mir nehmen, aber das sind schon Gefühle, die einen doch für immer begleiten.
Mhm. Sie sind ja als Sechsjährige mit Ihrer Mutter, die Rumänin ist, nach Deutschland gekommen. Ihr Vater, der Iraner ist, der war schon hier mit zwei Jungs, die er schon hatte. Und ich fand interessant, dass Sie aber trotzdem in dem Buch sagen, diese Armut, die war nicht rein migrationsgeschuldet. Was denken Sie denn, woher kam das, dass Ihre Eltern so arm waren und Sie dann auch?
Ja, also klar, in unserem Fall hat natürlich unsere Armut viel mit Migration zu tun, liegt aber auch generell an den prekären Umständen meiner Eltern, wie zum Beispiel, dass meine Mutter im medizinischen Sektor als Krankenschwester in Rumänien gearbeitet hat, war auch damals schon kein sonderlich gut bezahlter Beruf. Sie war alleinerziehend mit mir, alleinerziehend zu sein, erhöht die Gefahr, arm zu sein, prekär zu sein, extrem. Bei meinem Vater hat das viel mit Krankheiten zu tun gehabt. Also natürlich erstmal die typische Migrationsgeschichte. Seine Abschlüsse wurden in Deutschland nicht anerkannt, musste schnell irgendwas arbeiten, hat als Maler angefangen. Auch ein Beruf, mit dem man nicht unbedingt reich wird. Und dann ist er erkrankt und diese Erkrankung hat natürlich zu ganz vielen Ausfällen geführt. Und das ist eine Situation, die entsteht bei ganz vielen Menschen. Deswegen finde ich das auch immer total wichtig, so sichtbar zu machen, dass auch eine sogenannte Mittelschicht, die sich in Sicherheit wiegt und denkt, ach, wir leben eigentlich ganz in Ordnung, dass eben eine falsche Beziehung beispielsweise, ein Jobverlust, eine Erkrankung, einfach eine blöde Entscheidung schon dafür sorgen kann, dass man der Armut sehr viel näher kommt oder sogar darin abrutscht. Genau, und mir ist es wichtig zu sagen, eben diese ganzen Millionen Menschen in Deutschland, die von Armut betroffen sind, das sind nicht alles Menschen mit Migrationsgeschichte, wie bei uns das jetzt zufällig noch der Fall war. Es verstärkt es natürlich, aber es gibt so, so viele Gründe. Es gibt Unterschiede in West und Ost, es gibt eben Unterschiede bei Frauen und Männern, es gibt Unterschiede bei Alleinerziehenden. Altersarmut ist ein Riesenproblem, auch Armut bei Studierenden beispielsweise, und das hat mit Migration erstmal nichts zu tun.
Also das fand ich ganz beeindruckend, dass Sie eben sagen und das auch sehr gut zeigen in dem Buch, dass das eben ein systematisches oder ein systemisches Problem ist. Aber ich fand auch interessant, dass Sie sagen, es geht ja auch um relative Armut. Das ist, glaube ich, auch wenigen klar, dass es, wenn es dann immer heißt, ja, denen geht es ja hier gar nicht so schlecht, die kriegen ja alle was, dann muss man aber doch sehen, dass ja das Umfeld oft einfach viel besser dasteht. Und das erzeugt ja auch wahrscheinlich erst dieses Gefühl, nichts wert zu sein.
Genau, genau. Armut steht immer in Relation zum Land, in dem man lebt, zum Ort, aber auch zum eigenen persönlichen Umfeld. Und ich möchte mir nicht verbieten, in dieser Utopie weiterleben zu wollen, dass alle Menschen ein gutes Leben auch verdient haben, wo zumindest die Basics des Alltags, also Essen, Dach über dem Kopf und so weiter gegeben sind, aber auch darüber hinaus. Zum Beispiel Kultur ist für mich eigentlich was mit der Menschenwürde zu tun hat. Spaß, Freizeit, Interessen pflegen zu können, die sind dann meistens schon wieder ausgeschlossen, auch in der relativen Armut. Und die gehören für mich aber eigentlich dazu, für ein wirklich lebenswertes Leben. Und ja, ich finde, das ist so ein Narrativ, das wir uns ganz gerne erzählen, um uns selbst zu beruhigen, was uns aber auch von außen erzählt wird. Und ich finde, das dämpft so eine politische Wut, die eigentlich berechtigt wäre zu haben, total ein, wenn wir immer sagen, ja, aber die Kinder in Afrika, damit bin ich zum Beispiel aufgewachsen. Also beschwer dich mal nicht, immerhin hast du ein Dach über dem Kopf. Ja, das stimmt, aber mein Dach ist immer noch ganz, ganz viel bröckliger als das Dach meiner Schulkolleginnen zum Beispiel gewesen. Und auch weil meins da ist, heißt es ja trotzdem nicht, dass es das Optimum ist. Also, und nur weil es anderen schlecht geht, heißt es nicht, dass mir nicht auch schlecht gehen kann, weil das ist ja meine Lebensrealität. Also ich finde, das ist einfach so ein Narrativ, was medial, aber auch politisch ganz lange schon gesponnen wird, was im Endeffekt einfach nur dafür sorgt, dass wir uns ruhig halten und nicht beschweren über Dinge, über die man sich sehr wohl beschweren sollte.
Wobei sie ja auch sagen, die armen Menschen selbst, sie haben gar keine Kraft, überhaupt ihre Wut zu zeigen oder eben auf die Straße zu gehen oder sich politisch zu engagieren. Das ist auch schon eigentlich ein Problem, dass die gar nicht auf sich aufmerksam machen dann oft.
Ja, ich würde das nicht pauschalisieren. Es gibt natürlich Menschen, die sich politisch sehr wohl einsetzen, laut werden. Aber viele, viele, wie in meinem Fall oder im Fall meiner Eltern, tun das eben nicht aus Erschöpfung beispielsweise. Wenn man den ganzen Tag hart arbeitet, in zwei Jobs, alleinerziehend ist und abends noch irgendwie sein Kind ins Bett bringen muss, dann ist da meistens nicht mehr viel Zeit. Also wir haben dann ganz oft abends noch politische Talkshows geguckt und uns dann aufgeregt. Das war so unser Konsens zu Hause, um irgendwie so ein bisschen eine politische Debatte in unsere Familie reinzulassen. Aber dann zu sagen, ja, aber am nächsten Morgen falle ich jetzt aus und geh auf die Barrikaden, das ist für die meisten Menschen realistisch einfach nicht drin. Und die meisten sind so mit Überleben beschäftigt und irgendwie den Alltag geregelt zu bekommen. Und ich finde eben auch, dass die Aufgabe einer Demokratie eben auch ist, dass Menschen sich politisch bilden. Und wenn man ihnen gar keine Zeit dafür lässt, wenn sie so überfordert, überlastet, nur am Arbeiten sind, wo soll dann die Zeit noch bleiben?
Und dieser Kampf ums Überleben, wie Sie das nennen, der hat ja auch auf ganz vielen Bereichen Folgen. Also Sie gucken da auch überall hin, zum Beispiel, wie sich die Ernährung auswirkt oder auf die Beziehungen. Oder Sie haben ja so ein bisschen in Ihrer Arbeit den Schwerpunkt psychische Krankheiten, psychische Probleme. Da haben Sie auch einen erfolgreichen Podcast über Pop und Psyche beim WDR. Ist Ihnen das am wichtigsten, dieser Bereich?
Ich würde nicht sagen, dass er der wichtigste ist. Ich habe, wie gesagt, versucht von Geburt bis Tod, weil sogar der Tod ist massiv davon beeinflusst, wie viel Geld wir zur Verfügung haben, alle Lebensbereiche einmal durchzuziehen, um eben nicht auf diese Klassiker wie, naja, vielleicht man hat jetzt ein schlechteres Haus oder so, das ist natürlich auch ein Riesenfaktor, aber es geht vor allem wirklich in die persönlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Ich finde, das ist mit der Schmerzhafte, wie das beeinflusst wird. Und natürlich ist die Psyche, aber auch die physische Gesundheit ein Riesenfaktor, der massiv von Geld oder Nicht-Geld beeinflusst wird. Und klar, Psyche ist ein Thema meiner Arbeit. Und auch da sage ich immer, Menschen, die arm sind, die werden eher psychisch krank. Und Menschen, die psychisch krank werden, werden eher arm. Das bedingt sich enorm gegenseitig.
Jetzt sagen Sie ja auch, dass arme Menschen denken, dass ihre Geschichte gar nicht erzählenswert ist. Aber in den letzten Jahren sind ja vermehrt so Romane auch erschienen wie Christian Baron. Da muss ich dran denken, ein Mann seiner Klasse und viele andere mehr. Und der sagt ja zum Beispiel auch, dass er das nie losgeworden ist, dieses Gefühl, immer nicht so dazuzugehören. Aber verändert das was? Denken Sie, dass jetzt mehr Leute darüber sprechen, wenn man das eben auch literarisch mal verarbeitet?
Ich weiß nicht, ob es rein auf literarischer Ebene, ob das jetzt so viel macht. Ich glaube, warum jetzt gerade mehr darüber gesprochen wird, ist einfach, weil die Lage prekärer denn je ist. Also wir leben in der Inflation, immer mehr Menschen haben Probleme, durch ihren Alltag zu kommen. Ich glaube, das ist jetzt einfach so eine große gesamtgesellschaftliche Debatte, dass das nicht nur durch die Literatur ausgelöst wird, sondern weil wirklich jetzt langsam alle verstehen, das kann eigentlich so nicht weitergehen. Aber natürlich spielt Literatur da auch eine riesige Rolle und natürlich gibt es Klassenliteratur, aber dorthin erstmal zu kommen, diese Stimme so laut erheben zu können, ein Buch schreiben zu können, das sind sehr, sehr viele, sehr lange Schritte, die es auch bei mir gebraucht hat und die immer noch eher eine Ausnahme darstellen. Also, dass es so wenig Klassenliteratur gibt, liegt ja nicht daran, dass das Thema nicht omnipräsent wäre und extrem viele Menschen davon betroffen wären oder tolle Geschichten erzählen könnten, sondern eben, weil sie beispielsweise eher mit Arbeiten beschäftigt sind und Literatur leider für viele Menschen kein Beruf ist, nach wie vor auch in einem Land wie Deutschland, sondern eher etwas, was man zum Beispiel zusätzlich macht, dass das eher ein Hobby ist, wenn eben die Zeit überhaupt für ein Hobby gegeben ist. Und natürlich der Bildungsweg, der ist sehr, sehr steinig. Also einmal diesen Bildungsweg aufzusteigen, der ganz, ganz viele Hürden hat für Menschen, die einmal schon unten gestartet sind. Da wissen wir auch mittlerweile von Bildungsweg zu Abi, Bachelor, Master, da wird immer die Zahl der Menschen, die aus prekären Verhältnissen kommen, immer geringer. Das ist nicht so leicht und das gehört leider oft dazu, um zum Beispiel einen literarischen Weg einzuschlagen. Deswegen ist auch Klassenliteratur keine Selbstverständlichkeit.
Aber es gibt ja den Menschen auch ein Gesicht. Also das sagen sie ja auch, dass sie die nackten Zahlen über Armut, die sagen ja erstmal nicht viel aus. Und wenn Leute drüber schreiben, wie jetzt auch sie, dann hat es auf einmal irgendwie, kann man sich das besser vorstellen. Aber klar, es muss was passieren. Und da sagen sie, das fand ich ganz interessant, es muss Gruppenarbeit geben, um Leute aus der Armut zu holen. Was könnte das denn sein?
Ja, also wie vorhin schon gesagt, ich finde die sogenannte Mittelschicht, die sich immer so ein bisschen Sicherheit wiegt, die sollte eben auch verstehen, dass sie genauso schnell betroffen sein kann. Es ist viel, viel leichter arm, als reich zu werden. Und ne, das ist ein Zusammenspiel. Wir leben natürlich in einer Gesellschaft, wir leben in einer Demokratie. Das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Ich appelliere da nicht an das Individuum, dass wir nach links und rechts gucken, was auch wichtig ist. Aber das ist ein politisches Problem, ein ganz, ganz großes politisches Problem. Und da sehe ich eben nicht die Menschen, die selber in der Situation sind. Das ist ja dieses Aufstiegsnarrativ, was seit immer erzählt wird, dass die sich einfach mehr anstrengen müssen. Ich sehe sehr, sehr viel Anstrengung in dieser Gesellschaft. Ich sehe sehr viele hart arbeitende Menschen, die alleine werden es nicht wuppen können. Das ist schon ein größeres Problem und eine größere Aufgabe.
Jetzt haben Sie das Buch ja auch Ihren Eltern gewidmet. Die waren auch bei der Buchpremiere, habe ich gesehen, im Internet. Wie finden die denn das? Hat auch diese Arbeit für Sie da Sie noch mal ein bisschen näher zusammengebracht?
Total. Wir mussten ja ganz viele teilweise unangenehme Gespräche miteinander führen für dieses Buch, zur Recherche auch, damit ich auch alles so richtig wiedergebe, wie es auch war. Und das war nicht so leicht, weil arme Menschen sprechen interessanterweise viel mehr über Geld als Reiche, was man sich auch oft nicht denkt, weil diese Abwesenheit eben so viel beeinflusst. Aber trotzdem in so einem Familienkonstrukt lügt man auch ganz viel, um sich gegenseitig zu schützen. Also wenn es mir schlecht ging, dann habe ich das ganz oft versteckt, weil ich dachte, wie sollen die das jetzt noch nach ihrer Arbeit packen? Ich verstecke das. Und umgekehrt genauso. Also die haben mir auch ganz oft Dinge nicht erzählt. Und die jetzt einmal also so hochzuholen und aufzuarbeiten, war schon sehr anstrengend emotional, aber hat uns natürlich näher gebracht, hat uns eine Ehrlichkeit reingebracht. Und ich würde schon sagen, dass die jetzt sehr, sehr, sehr stolz sind, dass das so passiert ist, weil eben das Medium Buch aber eben für sehr viele Menschen immer noch ein auch sehr elitäres Medium ist. Und wenn jemand wie wir, sage ich mal, in die Berührung mit sowas kommt, hat das schon nochmal eine sehr größere Bedeutung als vielleicht für Menschen, die es gewohnt sind, dass sie in einer Wohnung aufgewachsen sind mit einem riesen Bücherregal beispielsweise.
Miriam Davutwandi, vielen Dank, dass Sie hier waren und danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und das Buch von Miriam Davutwandi ist unter dem Titel »Das können wir uns nicht leisten, was es bedeutet, in Deutschland arm zu sein« bei BTB erschienen. Es hat 256 Seiten und kostet 18 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir schauen jetzt auf eine Region, aus der eigentlich eher selten Bücher auf den deutschen Buchmarkt kommen, und zwar Kurdistan, ein Land, das sich über vier Staaten erstreckt, Irak und Iran, die Türkei und Syrien. Und seit Jahren kämpfen die Kurden für ihre Unabhängigkeit, aber bis heute dürfen sie zum Teil nicht mal öffentlich ihre Sprache sprechen. Deshalb umso interessanter, jetzt auf diesen Roman zu schauen. Er heißt »Wenn Berge weinen«, geschrieben hat ihn der irakische Kurde Gabi M. Mustafa, und Stefanie von Oppen hat das Buch gelesen. Dieser Roman, der spielt in den 70er Jahren in Mosul, also lange Zeit, bevor diese Stadt wirklich in der ganzen Welt bekannt wurde, weil der IS da gewütet hat. Aber vermutlich war es auch schon damals für die Kurden nicht ganz einfach da.
Nee, alles andere als das. Also das war schon die Zeit, also Kurdistan, ich kann gar nicht genau sagen, wann es eigentlich mal, es war eigentlich nie wirklich autonom, und in der Zeit war es eben schon aufgeteilt auf diese vier von dir schon genannten Länder. Und die Kurden waren sozusagen vertrieben aus den Bergen, wo ihr Stammland war. Also der Protagonist dieses Buches lebt mit seiner Familie dann auch in Mosul tatsächlich. Aber genau, im Laufe des Buches kehrt er nochmal zurück. Darauf kommen wir dann gleich nochmal.
Und was für eine Geschichte erzählt das Buch oder der Autor da drin?
Ja, es ist eine Coming-of-Age-Geschichte. Der Autor kommt in die Grundschule zu Beginn des Buches und er erlebt in Mosul, dass er unglaublich gemobbt wird. Also er spricht kein Wort Arabisch und er soll Arabisch sprechen. Und weil er Kurdisch dann doch spricht, weil er sich nicht anders auszudrücken weiß, wird er dafür geschlagen. Also die Lehrerin gießt noch kaltes Wasser auf seine Hand, damit die Stockschläge noch ein bisschen härter wirken. Also so kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich da ein kleiner Junge gefühlt hat. Er wird von den Mitschülern zum Teil als hirnloser Kurde beschimpft. Aber sein Wille zu lernen, der lässt sich nicht brechen. Zudem ist seine Familie auch sehr stolz auf ihn, weil er der Erste der Familie ist, der überhaupt zur Schule gehen kann.
Und spielt das alles dann in diesem Schulbereich oder passiert dann noch irgendwas?
Genau, das beginnt in Mosul in der Grundschule, und der heißt übrigens Hamko, das habe ich noch gar nicht gesagt. Und dann aber zieht die Familie in die kurdischen Gebiete um. Es gibt so eine Zeit so eine Tauwetterzeit, in der es Verträge geschlossen werden und sie haben die Möglichkeit zurückzuziehen, im Prinzip in ihre eigene Heimat. Und da kommt er an die Schule und erlebt dann aber das Umgekehrte, dann wird er als der Araber beschimpft, aber fängt dann doch an, sich da so ein bisschen einzuleben, und er lernt hat Freunde, verliebt sich zum ersten Mal, also so typisch Coming of Age, macht da seine Erfahrungen, macht natürlich Streiche mit seinen Freunden, aber auf der anderen Seite erlebt er auch krasse Härten. Also wird Zeuge zum Beispiel eines Ehrenmordes, also es ist schon noch eine sehr archaische Gesellschaft. Und er erlebt auch, er ist da mit Freunden auf einem Fußballplatz und da kommt da ein Militärwagen angefahren und da werden 5 Männer erschossen und da sind offensichtlich auch Peschmerga, also die Partisanen beziehungsweise die Gegner des Regimes unter den Kurden. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Das ist auf jeden Fall auch eine ganz furchtbare Szene. Und einmal kommt er mit einem roten Hemd in die Schule und dann wird er als Kommunist beschimpft und fürchterlich zusammengeschlagen. Also in diesem Buch gibt es sehr viel Gewalt, muss man sagen, aber auf der anderen Seite wird auch wahnsinnig schön erzählt, wie eben dieses Leben, diese Liebe in der Familie, dieser Familienverband und auch vor allem seine Liebe zu den Bergen. Also das ist auch ein ganz schöner Moment in dem Buch, als sie dann in die Berge fahren, um eben zurückzukehren in die kurdischen Gebiete. Da sieht er zum ersten Mal Berge und hat dann so einen ganz heiligen Moment. Und darum heißt dieses Buch wahrscheinlich auch, wenn Berge weinen, weil die Berge ja auch dann immer wieder Zeugen sind des Furchtbaren, was da in dieser Gegend geschieht.
Wie ist das denn überhaupt erzählt, dieses Buch? Also ahnt man da auch was von den Erzähltraditionen der Kurden?
Ja, würde ich sagen schon. Er erzählt auch immer wieder von den Schlafliedern der Großmutter, von den Geschichten des Großvaters, die ihn sicher sehr geprägt haben. Also der Roman ist so in Episoden erzählt. Also es sind immer wie so in sich abgeschlossene Geschichten. Und auffallend ist wirklich diese unglaublich poetische Sprache. Das hat mich besonders beeindruckt. Und es wird auch irgendwie mit so einem verschmitzten Humor erzählt. Und selbst diese Szenen, es ist wirklich sehr viel Gewalt in dem Buch, muss man wirklich sagen. Also es wird schon sehr deutlich, wie schlimm das Leben für die Kurden in diesem Land ist. Aber auch das wird mit so einer gewissen Lakonie erzählt und irgendwie steckt da auch so ganz viel verschmitzter Humor drin. Also gerade dieser Erzählstil und auch besonders in diesen kleinen Geschichten, das hat mich eigentlich ganz besonders überzeugt.
Jetzt ist ja das Buch im Original schon 2013 veröffentlicht worden, das ist ja schon eine Weile her. Und das war ja auch ein Jahr, bevor der islamische Staat Mosul eingenommen hat. Wie ist das? Jetzt schauen wir ja ständig in diese Region im Moment. Hat es trotzdem eine Aktualität, der Roman?
Ja, auf jeden Fall. Also in dem Buch, das ist ja sehr chronologisch erzählt ist, erfährt man auch, wie dann der Irankrieg, der erste Irankrieg 1988 stattfindet und die auch in die Flucht getrieben werden. Also das sind schreckliche Eindrücke auch wieder von Menschen auf der Flucht. Es gibt nichts zu essen. Es ist die totale Verzweiflung eben auch in seiner Familie. Und das erinnert und das, da wissen wir dann schon, wenn wir das lesen, dass es dann eigentlich immer nur noch schlimmer wird. Ne? Dann kommt ja 2003 der Einmarsch der US-Amerikaner in den Irak und dann 2014, wie schon gesagt, in Mosul die Situation, wenn da der IS die Stadt erobert. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn wir hören, dass im Iran die Waffenarsenale angegriffen werden, dann ist das vor allem in diesem iranisch-kurdischen Gebiet, das unmittelbar an der Grenze zum Irak und zur Türkei liegt. Also insofern können wir uns vorstellen, wie es den Leuten da jetzt ergeht.
Stefanie von Oppen über den Roman Wenn Berge weinen von Gabi Mustafa aus dem englischen Übersetzer das Buch Nico Fröber und erschienen ist es im Berliner Transit Verlag. Es kostet 20 Euro. Die Buchhandlung Land in Sicht ist in Frankfurt am Main eine echte Institution. Den Laden gibt es seit bald 50 Jahren und als das kollektiv organisierte Geschäft vor 2 Jahren umziehen musste, da kamen 150 Leserinnen und Leser und haben den Umzug per Bücherkette durchgezogen. Auch ich habe so einige Jugenderinnerungen an diesen tollen Laden und freue mich jetzt mit der Buchhändlerin Silke Schmidt in der alten Heimat verbunden zu sein. Hallo Frau Schmidt, schön Sie zu sprechen.
Guten Morgen.
Haben Sie sich denn nach dieser tollen Aktion mit Ihren Kunden dann schon am neuen Ort so richtig eingelebt?
Ja, also wir sind gut gelandet. Das ist irgendwie ein guter neuer Ort. Und noch Monate und teilweise jetzt schon, also jetzt immer noch schwärmen Kundinnen von diesem Bücherkettenumzug der Bücher, dass die dabei mitmachen konnten. Es war eine großartige Stimmung und es gibt immer wieder so Gespräche, wo Leute sagen, oh, ich konnte da leider nicht und dann sagt jemand anderes, oh, es war so toll. Also dieses Mitmachen können, das hat den Leuten so gefallen, also als ein Teil dieses Umzugs, und wir waren so positiv überrascht. Es hatten ja immer wieder Leute gefragt, können wir helfen? Die so, na, eigentlich nicht. Und dann kam halt die Idee, angeregt von einem Buchhändler in, ich glaube, Engelt, der das auch gemacht hat, dass wir gesagt haben, okay, ne, wir haben alles selber umgebaut, die Möbel waren alle hier, und am Samstag machen wir dann diese Bücherkette, und dachten, na, so eine Stunde, halbe Stunde, ne, die Leute wollen ins Wochenende, und dann getränkt vom alten Laden zum neuen Laden und haben dann irgendwie, ich weiß nicht, in 3 Stunden irgendwie diese 9000 Bücher rübergereicht.
So funktioniert Kundenbindung, stelle ich mir vor. Da haben sie ja dann eine echte Community nochmal eingeschworen. Das ist ja auch eine lustige Aktion, finde ich, aber die 3 Titel, die sie für uns heute ausgesucht haben, die sind jetzt gar nicht so lustig. Die haben alle mit dem Nationalsozialismus, mit Flucht, mit Vertreibung zu tun. Der erste Titel, Maria Nins Kalitz, die ist Historikerin an der Uni München, gerade erst in Leipzig mit dem Sachbuchpreis ausgezeichnet für ihr Buch Balkan-Odyssee. Was gefällt Ihnen daran so gut, Frau Schmidt?
So ein Thema, die Balkan-Odyssee, halt im Gegensatz zu diesen Exil nach Frankreich, die USA, war das halt so ein Bereich, den ich auch nie so bewusst wahrgenommen hatte. Und als das dann auf den Markt kam und nur angekündigt war, bevor die Nominierung war, dachte ich, oh, dieses Geschehens, den ich auch noch nicht so tiefer mich befasst habe, und fand es dann nochmal Teil der Geschichte, dass halt ganz viele nach in den Osten, eher so dieses, ne, Balkan, Südeuropa, Südosteuropa, dass da ganz viele hingeflüchtet sind. Und mir war das auch nie so klar, weil im Gegensatz, wenn man die Staaten wollte, brauchte man für einen Bürg. Man brauchte Geld, und dass halt ein großer Teil der Leute, die in den Osten gegangen sind, unter anderem auch aus finanziellen Gründen, weil das Leben dort billiger war und es halt so eine Möglichkeit war, weil ich glaube auch Jugoslawien war eines der Länder, einer der letzten Staaten, der Geflüchtete und auch wirklich in großen Mengen aufgenommen hat. So, ne? Mhm. Das waren, glaube ich, über 50.000, die dorthin sind, und wo sich dann auch wie so eine kleine Kulturgemeinde gebildet hat. Und in dem Buch werden halt auch wieder viele Leute vorgestellt. Manche Namen kannte ich, viele auch waren mir nicht so bewusst. Und das finde ich halt, sie arbeitet ganz viel mit Quellen, wo sie, glaube ich, nochmal intensivste Quellenarbeit gemacht hat, mit Briefen, mit, also in Archive gegangen ist, wo es auch nicht so was gebündelt gibt, sondern die hat wirklich nochmal ganz viel Tagebücher, Fotos, und damit arbeitet sie und macht auch dort dann wie so ein Netz dieser verschiedenen Lebensläufe, und wie es halt dann ist,
und sie haben ja
halt auch nicht so lange gut.
Und Sie haben ja noch ein politisch-historisches Thema von Paul Ingenday, Entscheidung in Spanien, der große Kampf der Literatur 36 bis 39. Das guckt ja nochmal in eine ganz andere Richtung, aber im gleichen Zeitraum.
Ja, weil auch dort, so als ich das gelesen habe, angefangen habe, Leseexemplar hatte ich mir vorab gewünscht vom Verlagsvertreter, und ich so dachte, man vergisst immer, wie zeitnah das so überlappend, ne? Also dieses, ja, davon gehört, wie viele irgendwie Zehntausende Freiwillige aus verschiedensten Ländern dorthin sind, um dort halt zu unterstützen, den Kampf gegen Franco. Und ich plötzlich macht es wie so Klick, dass ich dachte, das ist ja zeitlich parallel so. Ne? Das waren auch ganz viele Leute, die schon, da ist wieder der rote Faden, aus Nazi-Deutschland nach Frankreich geflüchtet waren und von da aus dann zum Beispiel nach Spanien gegangen sind, um dort dann auch mitzukämpfen. So. Und das finde ich immer so, das ist mir oft so durchgerutscht, dass das alles so, ne, das zunehmende, ne, 33 Machtergreifung und dann 39 wird hier der Krieg losgebrochen und zeitgleich praktisch sind diese Kämpfe in Spanien.
So. Und dann scheinen wirklich sich für diese Zeit auch sehr zu interessieren, weil sie haben uns noch einen Titel, der eigentlich in den 40er Jahren dann losgeht, Paranoia in Hollywood, da der Untertitel, wie die USA exilierte Künstler erst retteten und dann verfolgten. Ist das so ein bisschen Ihr Spezialgebiet, Frau Schmidt, diese Zeit?
Spezialgebiet würde ich jetzt nicht nennen. Ich habe eigentlich viel Literatur immer schon gern gelesen und erst vor ein paar Jahren so diese Neugier auf dieses erzählende Sachbuch entdeckt. Und dann fing das schon an mit, ich sage jetzt mal, ja, dann kam auch irgendwann Wittstock, dann kam Exilliteratur, Wolfgang Benz, das Exil. Und dann war das so für mich so eine Neugier auf diese Bereiche und wo ich so dachte, dass dann immer wieder ein neuer Titel so aufkommt, denke ich, und dann puzzelt sich das immer mehr zusammen. So, mhm. Ne? Und das fand ich halt jetzt auch bei dem von Paranoia in Hollywood mit Film habe ich eigentlich nicht so viel, sag ich mal, aber es sind ja nicht nur Filmschaffende, sondern auch Schriftsteller, Schauspieler, die nach Hollywood gegangen sind. Salka Viertel ist ein Name, der mir bei dem letzten Buch von der Angela Steidler auch so überhaupt mal präsent wurde und die ja schon relativ früh nach Hollywood gegangen ist und wie sich da so die Community bildet. Und dazu, dass es einfach ein so aktuelles Thema ist, weil jetzt zum Beispiel gerade in den USA Jane Fonda dieses Committee for the First Amendment wieder ins Leben gerufen hat, was auch im Zuge der McCarthy-Ära auch in den USA 1947 gegründet wurde. Und es ist halt auch so ein Thema, die Leute sind nach Hollywood geflüchtet, mehr oder weniger gut angekommen und dann wiederum wurden sie relativ früh schon von den Staaten, vom FBI überwacht. Mhm. So auch Salka Viertel. Relativ früh schon, bis dahin, dass dann die Leute, die dort Zuflucht gesucht haben, dann auch durch diese schwarze Liste mit Arbeitsverboten und allem bedroht waren. Und das ist wie so ein, ja, man verfolgt dieses Geschehen, was damals passierte. Und auch bei den anderen Büchern, ne, mit Flucht, wem gebe ich eine Zuflucht, so unglaublich aktuell ist.
Also drei verschiedene Blicke auf diese Zeit. Der letzte Tipp war Jan Jekal, Paranoia in Hollywood. Vielen Dank, Silke Schmidt von der Frankfurter Buchhandlung Land in sich. Danke für diese Empfehlung.
Ja,
alles Gute nach Frankfurt.
Dankeschön.
Tschüss.